Die Fische. Das Schwimmen der Fische erinnert uns an das Fliegen der Vögel. Ihr Element ist jedoch das kalte, schwere Wasser, nicht die sonnendurchströmte Luft. Diese Gemeinsamkeit mit den Vögeln legt es nahe, ihre Entsprechung ebenfalls in den Neigungen zu intellektueller Tätigkeit zu suchen. Die Tatsache aber, dass sie statt in der Luft im Wasser leben, deutet darauf hin, dass ihre Entsprechung sich auf eine andere Art von Gedanken bezieht. Denn die Fische sind selbst kalte Naturen. Ihre Sinne scheinen im Vergleich zu denen der Vögel eher stumpf. Sie sind gierige Fresser und sie kennen natürlich auch keine fröhlichen Lieder. Einfacher ausgedrückt: Fische als Entsprechungen des Gemüts lieben eine niedrigere, weniger geistige Art von Gedanken als die Vögel. Das Wasser, in dem sie leben, entspricht, wir werden das nach und nach deutlicher sehen, der Wahrheit natürlicher Art, zum Beispiel der Wahrheit der Naturwissenschaften, der weltlichen Tätigkeiten und auch des Buchstabens, des göttlichen Wortes. Dies ist die Gedankensphäre, an der sich die Fische des Gemüts erfreuen. Sie erheben sich nicht zu den spirituellen Dingen, um das Leben von seiner geistigen Seite her zu betrachten. Knaben und Mädchen frönen ja oft mit Leidenschaft den Sammeln von Kenntnissen der genannten Art. Wir sehen, mit welchem Eifer dieses Interesse sich hierhin und dorthin wendet und sich von den Beobachtungen ernährt, welche die Sinne machen. Dieses Interesse am Sammeln von wissenschaftlichen Fakten ist wie ein hungriger Fisch, der im Wasser umherschwimmt und alle kleinen Lebewesen verschlingt, die in seine Nähe kommen. Und bald darauf erscheint irgendein größerer Fisch, um unseren kleinen Fisch und viele andere ihm ähnliche zu verschlucken. Auf diese Weise nehmen die umfassenderen wissenschaftlichen Geister die Beobachtungen kleinerer Geister in sich auf und leiten davon die großen Grundsätze ihrer Wissenschaft ab. Auch in uns selbst finden wir jene Freude am Begreifen der umfassenderen Grundsätze des Wissens, das sich von unseren Interessen an den Einzelgegenständen nährt. Es ist also wie ein großer Fisch, der von den kleineren lebt. Die edelsten Geschöpfe des Meeres sind ohne Zweifel die Wale in ihren verschiedenen Arten, also große bzw. sehr große, warmblütige Lungenatmer, die weit durch die Meere streifen und ungeheure Mengen kleinerer Meerestiere verspeisen. Sie sind ein Bild weitreichender, umfassender Interessen wissenschaftlichen Charakters, die aber auch an Luft und Sonnenschein geistigen Denkens teilhaben und zum Beispiel Freude daran empfinden, aus allen Gebieten des natürlichen Wissens Beweise für die Liebe Gottes und Offenbarungen seiner Weisheit zu sammeln. Bisher haben wir den Fisch hauptsächlich als ein Bild für das Interesse an der Naturwissenschaft betrachtet. Aber das Interesse für das Wissen in Bezug auf die weltlichen Angelegenheiten ist ebenfalls ein geistiger Fisch, der sich mit großem Appetit von unseren Beobachtungen der Welt ernährt und dafür seinerseits beitragen mag zum Unterhalt des noch weit edleren Interesses am Aufspüren der göttlichen Vorsehung des Herrn im Gang der Welt. Ebenso kann auch ein zunächst ausschließlich erscheinendes Interesse an den äußeren Formen des Gottesdienstes oder am bloßen Buchstaben der Bibel mit Leichtigkeit zu einem Fisch werden, der zur Ernährung höherer und geistiger Neigungen dient. Aber diese gleichen Fischer, Neigungen zum Sammeln natürlicher Kenntnisse, sind schlecht, wenn sie dem geistigen Leben nicht dienen wollen und allein auf den Befund der Sinne achten, womit sie vielen Irrtümern anheimfallen, die sie eifrig begründen. Wenn wir nun einige Bibelstellen betrachten, in denen Fische erwähnt werden, so können wir vielleicht schon einen Schimmer von der geistigen Bedeutung erlangen. Selbstverständlich kennen wir alle die Schöpfungsgeschichte, wo Gott sprach:
Es wimmle das Wasser vom Gewimmel lebendiger Seelen, und der Vogel fliege über die Erde empor an die Ausbreitung des Himmels. Und Gott schuf die großen Walfische und jede lebendige Seele, die da kriecht, wovon die Wasser wimmeln, nach ihrer Art. Und alle Vögel, die da Flügel haben, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war.
Es ist hier vielleicht noch zu bemerken, dass in der Luther-Übersetzung von Seeungeheuern gesprochen wird und in anderen Übersetzungen zum Beispiel von großen Seetieren und so weiter. Es ist interessant zu sehen, wie eng die Fische hier mit den Vögeln zusammengestellt sind. Und es bedeutet, dass Gottes Gabe der Neigung zum Sammeln natürlicher Kenntnisse und zur Wahrnehmung geistiger Wahrheiten miteinander verbunden sind. Wir erinnern uns auch der Worte des Psalmsängers:
Du hast alles unter seine Füße gelegt, Kleinvieh und Rinder, allzumal auch des Feldes Tiere, den Vogel des Himmels und die Fische des Meeres und was der Meere Pfade durchzieht.
Dies zeigt, dass die Neigung zum Sammeln natürlicher Kenntnisse zugleich mit anderen Neigungen des menschlichen Herzens vom Herrn gegeben wird, um unserem geistigen, das heißt wahrhaft menschlichen Leben zu dienen. Eine weniger bekannte, aber schöne und in ihrer Bedeutung klare Stelle findet sich bei Ezechiel in seiner großen Tempelvision.
Und er brachte mich zurück an den Eingang des Hauses. Und siehe, Wasser kam hervor unter der Schwelle des Hauses gegen Osten. Und er sprach zu mir: Diese Wasser fließen in den östlichen Bezirk hinaus, strömen dann in die Jordanebene hinab und münden in das Tote Meer. Und wo sie sich dort hinein ergießen, da wird das Salzwasser des Meeres gesund. Und alle lebenden Wesen, alles, was dort wimmelt, wird, wohin immer die Wasser gelangen, Leben gewinnen. Und der Fischreichtum wird überaus groß sein. Denn wenn diese Wasser dahin kommen, werden sie geheilt. Und der Fische aller Art werden gleich den Fischen im großen Meer überaus viele sein.
Das natürliche Bild behandelt die heilenden Wasser, die vom Tempel zu Jerusalem durch die judäische Wildnis hindurch ins Tote Meer fließen, dessen Wasser sie erneuern und mit einem großen Reichtum von Fischen aller Art segnen sollen. Offensichtlich handelt es sich um denselben Strom lebendigen Wassers, den Johannes in der Offenbarung sah und der die göttliche Wahrheit bezeichnet, die uns der Herr gibt, um uns zu befähigen,
abzulassen, das Böse zu tun
und
zu lernen, das Gute zu tun.
Dieser Strom der lebendigen Wahrheit fließt von oben herab in unser äußeres, natürliches Leben, um es zu reinigen und darin eine Fülle von Neigungen zu solchem natürlichen Wissen zu erwecken, das einer guten Lebensführung dienlich ist. Wir können nun auch verstehen, was es bedeutet, wenn an einigen Stellen gesagt wird, dass das Wasser schlecht wurde, so dass die Fische starben.
Und Mose und Aaron taten so, wie Jehova geboten hatte. Er erhob den Stab und schlug das Wasser des Stromes vor den Augen Pharaos und denen seiner Knechte. Und das gesamte Wasser des Stromes wurde in Blut verwandelt. und die Fische im Strome starben, und der Strom stank, und die Ägypter konnten das Wasser aus dem Strome nicht mehr trinken.
Die ägyptischen Plagen waren einfach äußere Manifestationen des Zustandes dieses Volkes. Die Verwandlung des Wassers in Blut zeigt, dass die Wahrheit in ihrem Inneren zum Falschen geworden war und der Tod der Fische, dass sie ihre Neigungen zum Sammeln von Wissen, infolgedessen ihr geistiges Leben, eingebüßt hatten. Eine ganz ähnliche geistige Lage wird auch in der Offenbarung geschildert.
Und der dritte Teil des Meeres ward zu Blut. Und der dritte Teil der Geschöpfe, die im Meere waren und Leben hatten, kam um.
In einem Gleichnis sagte der Herr:
Das Reich der Himmel ist gleich einem Netz, das ins Meer geworfen ward und allerlei Gattung einfing. Als es ganz gefüllt war, zog man es an den Strand, setzte sich nieder und sammelte das Gute in Netze, das Faule aber warf man weg. So wird es auch sein bei der Vollendung des Zeitlaufs.
Hier wird uns erzählt, wie wir durch den Tod aus der Sphäre des natürlichen Denkens und Lebens, in der Gutes und Böses einander sehr ähnlich erscheinen, herausgerissen und emporgehoben werden in die geistige Welt, wo der wahre Charakter unseres Denkens und unserer Taten klar erkannt wird und die Scheidung von Gut und Böse möglich wird.
Als Jesus am Ufer des Galiläischen Meeres wandelte, sah er zwei Brüder, Simon, der da heißt Petrus, und seinen Bruder Andreas, wie sie ein Netz in das Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen: Folget mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen.
Die Jünger waren großenteils Fischer. Es war also ihr Beruf, Fische zu fangen für die Ernährung der Menschen. Der Herr wollte sie zu geistigen Fischern machen. Geistige Fischer aber sind die, welche natürliche Wahrheiten der Wissenschaft oder des Buchstabens der Bibel lehren, um damit das geistige Leben zu fördern. In einem etwas weniger abstrakten Sinne sollten die Jünger auch zu solchen Fischern werden, deren Aufgabe und Vorrecht es war, die Menschen aus den Gewässern des natürlichen, rein weltlichen Lebens in die Atmosphäre und in den Sonnenschein eines geistigen Lebens emporzuheben. Die Steuereinnehmer kamen zu Petrus und fragten ihn nach der Tempelsteuer. Der Herr aber sagte:
Damit wir sie aber nicht ärgern, geh du ans Meer, wirf die Angel aus und nimm den ersten Fisch, der heraufsteigt, tue ihm den Mund auf und du wirst darin ein Silberstück finden. Das nimm und gib es ihnen für mich und für dich.
Im gleichen Zusammenhang fragte Jesus den Simon:
Von wem lassen sich die Könige der Erde Zölle und Steuern zahlen? Von ihren Söhnen oder von den Fremden?
Die Antwort ist völlig klar:
Von den Fremden.
Doch was ist es, das in einem Jünger, ja vor allem auch im Herrn selbst, als Fremdling bezeichnet werden könnte und daher dem höheren Leben seinen Tribut zahlen muss? Gewiss nichts, was von oben stammte, vielmehr die Ebene des natürlichen Lebens, die von der Welt ist, samt ihren Neigungen, zum Beispiel die Neigung zum Lernen, ganz besonders zum Lernen aus dem Buchstaben des göttlichen Wortes. Der Herr stellte den Rang dieser natürlichen Neigung als eines Dieners am geistigen Leben dadurch dar, dass die Tempelsteuer weder von Petrus noch von ihm selbst kommen sollte, sondern von einem Fisch. Als einst der Herr in der Nähe des Galiläischen Meeres das Volk gelehrt hatte, hieß er die Jünger, die Menschen auf dem grünen Grase lagern zu lassen.
Er nahm aber die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und segnete, brach die Brote und gab sie den Jüngern, dass sie ihnen dieselben vorlegten. Auch die 2 Fische verteilte er unter sie alle.
Ein andermal nahm er
7 Brote und einige kleine Fische,
um die Menge zu speisen. Die Speisung des Volkes mit Brot und Fisch war nur ein äußerer Ausdruck für das geistige Werk, das der Herr verrichtet hatte, indem er ihre Gemüter mit guten Neigungen und Gedanken nährte. Die Brotlaibe stellen in diesem Falle die Sättigung ihrer Herzen mit guten Neigungen dar. Die Fische das Interesse am Erlangen neuen Wissens, das ihnen der Herr einflößte. Die wenigen Gerstenbrote und kleinen Fische deuten an, dass es im Grunde verhältnismäßig äußerlich war, was das Volk aufnehmen konnte. In diesem wenigen aber legte der Herr den Segen des himmlischen Lebens. Als der Herr nach der Auferstehung den Jüngern erschien und ihnen Hände und Füße zeigte, um ihnen zu beweisen, dass er noch immer bei ihnen in ihrem natürlichen, weltlichen Leben sei, fragte er sie:
Habt ihr etwas Speise hier? Da gaben sie ihm ein Stück gebratenen Fisches und von einer Honigwabe. Und er nahm es vor ihren Augen und aß.
Dies war noch ein anderes Zeichen dafür, dass der Herr alle Dinge unseres natürlichen Lebens mit uns teilt. Das Essen des Fisches zeigt, dass er mit uns die Dinge des natürlichen Wissens teilt. Das Essen des Honigs, dass er gegenwärtig ist in den Freuden unserer guten natürlichen Neigungen. Besonders aber zeigt dieser Vorgang, dass der Herr bei uns ist, wenn wir auf schlichte Weise Kenntnisse aus seinem Wort sammeln und Freude daran haben.